Jetzt geht es weiter mit Teil 2 und Vince Ebert. Was ist wirklich wichtig? Prioritäten setzen mit Humor.
Ja, aber wo liegt denn der Unterschied bei einem deutschen oder amerikanischen Gag?
Also dadurch, dass ich ja sehr, sehr viele Witze auf so einer wissenschaftlichen Ebene bringe, wusste ich, dass ganz viele Sachen auch im Amerikanischen funktionieren. Es funktionieren sogar Sachen im Amerikanischen manchmal besser als im Deutschen. Also alles, was mit unserer Vergangenheit zu tun hat, wenn du das in Deutschland bringst, dann hüsteln die Leute und sind ganz, ganz vorsichtig. Einer meiner stärksten Gags in New York war, dass ich ihnen gesagt habe, naja, also ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber vor 120, 130 Jahren war die Sprache der Naturwissenschaft nicht Englisch, sondern Deutsch. Also vor 120, 130 Jahren ist jedes naturwissenschaftliche Fachbuch, das rauskam, weltweit erstmal auf Deutsch verfasst worden. Dann kommt mein Gag. Und wenn wir es vor 80 Jahren nicht verschissen hätten, könnte ich heute bei euch, vor euch hier in New York in meiner eigenen Sprache auftreten, weil es mein eigenes Land wäre. Und da lachen die sich tot drüber. Ich habe versucht, diesen Gag mal in Deutschland zu bringen. Das kommt überhaupt nicht an.
So unterschiedlich, aber total interessant. Was mich aber wirklich erstaunt hat, verwundert hat in deinem Buch, dass es da keine Zugaben gibt. Das ist das Brot doch für den Künstler, sage ich jetzt mal einfach nochmal, Zusatzbrot, dass man rausgeht und das ganze Programm stimmt man irgendwo drauf ab, oder?
Ist das nicht so? Genau. Also in Deutschland ist es ja so, dass jeder Kabarettist spielt dann seine 2, 3 Zugaben und ich mache das auch im Programm, mache ich mich so ein bisschen drüber lustig, wie das dann abläuft, weil der Künstler geht dann so von der Bühne, sagt seinen letzten Satz und tut dann so, als ob es das jetzt gewesen wäre und verschwindet dann und das Publikum tut dann so, als wollte sie ihn nochmal sehen und klatscht dann und dann kommt der Kabarettist wieder auf die Bühne und tut so, als wäre er total überrascht, dass er jetzt nochmal hoch muss. Also jeder veräppelt irgendwie den anderen. Und in Amerika spielen, ich war, wie schon gesagt, bei Jerry Seinfeld im Beacon Theater und habe die Show von ihm angeguckt. Und der spielt seine 60, 65 Minuten, sagt Thank you and good night und geht von der Bühne. Und in dem Moment, der ist noch nicht von der Bühne weg, da stehen die Leute schon auf und gehen. Und ich wusste das am Anfang nicht. Ich habe dann irgendwann kurz drüben und dann habe ich eine Einladung gekriegt, meine gesamte Abendshow. Ich habe also auch ein englisches Abendprogramm, das geht auch so eine Stunde, im Kennedy Center in Washington D.C. zu spielen. Und habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ich spiele da halt, dann, das lief auch ganz gut, bin dann von der Bühne gegangen und habe dann so getan, als ob es das jetzt gewesen wäre, gehe dann wieder hoch, will meine Zugabe spielen und alle waren weg. Und da wusste ich irgendwie, andere Länder, andere Sitten.
Also die Kulturen sind wirklich unterschiedlich. Du hast in deinem Buch geschrieben, Kulturen verstehen mit Perspektivwechsel. Ja. Wie wäre es denn mit der Idee, Vince, dass dann auch Mitarbeiterinnen und Führungskräfte besser zu verstehen wären?
Nochmal bitte?
Ja, wie wäre es mit der Idee, dass dann auch Mitarbeiter und Führungskräfte besser zu verstehen werden, wenn man eben halt den Perspektivwechsel einläutet?
Ja, also ich glaube, das ist ja nicht nur auf Kulturen bezogen, sondern generell, dass man eben, ich habe es ja vorhin schon erzählt, dass man immer versucht, sich, gerade wenn es gut läuft, sich neuen Herausforderungen stellt und weil man weiß das ja, wenn man so ein bisschen in der Wirtschaftsgeschichte guckt, Erfolg kann so schnell vorbeigehen, gerade wenn man in der Branche tätig ist, bei dem dann der irgendein Konkurrent ein neues Produkt auf den Markt bringt. Und zum Schluss stehst du halt da als Nokia und sagst, hey, keiner will unser Handy mehr kaufen. Also ich glaube, es ist in jedem Bereich, wenn man selbstständig oder unternehmerisch tätig ist, immer wichtig, Neues auszuprobieren und zu gucken und ein kalkuliertes Risiko einzugehen, weil man sich nicht auf den Erfolg von gestern verlassen darf.
Ja, kommen wir mal zum Erfolg und Scheitern. Amerika, Deutschland. Wie unterschiedlich sind denn die Auffassungen vom Scheitern hüben und drüben?
Also das Klischee stimmt tatsächlich. Also wenn du in Deutschland scheiterst, dann ist das Versagen. Du hast Versager. Du bist, wenn du einmal pleite gegangen bist, das ist mir zwar noch nie passiert, aber dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, da wieder neu aufzustehen und ein neues Business zu entwickeln, aus vielerlei Gründen, weil die Leute sagen, wenn der einmal gescheitert ist, dann wird der wieder scheitern und dann wollen wir mit dem nichts zu tun haben. Oder dass Banken eben sagen, nee, also der kriegt keinen Kredit mehr, das war ja, das kriegen wir nie wieder zurück. Also das, was uns Deutsche stark gemacht hat in der Wirtschaft, dieser Perfektionismus, diese Null-Fehler-Toleranz, die ist auf der einen Seite verantwortlich dafür, dass wir halt die besten Duscharmaturen machen. Also wenn wir eine Duscharmatur bauen, dann funktioniert die halt. Die funktioniert nicht nur so ein bisschen, sondern die funktioniert zu 110%. Deswegen finden uns viele weltweit ja auch so toll. Aber dieser Perfektionismus, diese wahnsinnige Furcht, keine Fehler zu machen, die führt halt in unternehmerischen Dingen oft zur Selbstbeschränkung. Dass man eben nicht eben sagt, okay, ich bin jetzt pleite gegangen, ich bin gescheitert mit diesem Produkt, ich fange neu an. Und da sind Amerikaner tatsächlich, finde ich, besser. Und das ist auch das, was ich drüben auch gelernt habe. Dieses Improvisieren, dieses ich probiere aus und wenn es nicht klappt, ist es kein Drama, dann fange ich halt wieder neu an. Das würde uns Deutschen auch ein bisschen besser stehen. Und das vielleicht zu meinem aktuellen Vortrag. Also da geht es ja darum, was ist wirklich wichtig zurzeit in dieser fundamentalen Krise, in der ja keiner so richtig weiß, was passiert in einem Monat, in zwei Monaten, in fünf Monaten, in nächste Woche, da kommst du mit einem klaren, perfektionistischen Plan nicht weiter. Denn das, was heute richtig ist, kann sich nächste Woche schon als komplett falsch erweisen. Und in dem Fall ist praktisch eine Improvisation, eine Ergebnisoffenheit in dieser fundamentalen Unsicherheitsphase viel, viel interessanter und viel klüger, als zu sagen, wir kloppen uns jetzt einen Plan zurecht und ziehen den dann durch bis zum bitteren Ende, was wir Deutsche auch gern machen, Stichwort Berliner Flughafen.
Ja, also Innovation, wenn es hilft. Was waren deine Eindrücke denn vom Silicon Valley?
Ja, ich bin da tatsächlich 3 Tage eingeladen worden und habe da auch ein paar Shows gespielt und habe dann das große Glück gehabt, dass mich ein Startup-Unternehmer an die Hand genommen hat, gesagt, wenn du Lust hast, dann nehme ich mir einen Tag Zeit und zeig dir das Valley. Und wir fahren dann einfach mal ein bisschen rum und dann war ich halt natürlich so ein bisschen so eine persönliche Führung. Wir waren bei Google, bei Facebook und diesen ganzen großen Konzernen natürlich nicht drin. Also wobei Google ja relativ offen ist. Facebook, da kommst du nicht an der Pforte vorbei. Aber das war schon auch sehr, sehr beeindruckend, eben auch wieder von diesem Spirit, also dass die Leute da diese Goldgräbermentalität haben, dass man sagt, man ist da drüben und versucht einfach sein Glück und es ist wahnsinnig viel, natürlich auch wahnsinnig viel Kapital da drüben. Also natürlich kriegt nicht jeder, der eine App konstruieren will, dann gleich $1 Million Venture Capital in die Hand. Aber die Chancen sind einfach da. Und die Chancen, ich glaube, wir Deutschen missverstehen oft, dass die Leute aus dem Silicon Valley, dass es denen nur ums Geld geht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis. Mhm. Geht es wirklich darum, Dinge zu machen. Und die, für die ist Geld eigentlich nur, ich habe einen Vortrag gehalten in San Francisco und dann bin ich mit einem, lustigerweise auch mit einem deutschstämmigen Startup-Unternehmen ins Gespräch gekommen und dann kam irgendwie raus, dass der mit seinem, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, also dass er in den letzten Jahren 150 Millionen Dollar verdient hat mit irgendeiner App oder keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ja super. Und dann sagt er, ja, it's only petrol in the tank. Das heißt also, der hat schon wieder die Idee gehabt, dieses Geld zu nehmen und was Neues zu erzeugen. Mhm. Und da ist auch viel Größenwahn dahinter. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch da, das würde uns Deutschen auch so ein bisschen besser stehen, wenn wir so ein bisschen risikobereiter wären. Und Geld als, die sehen Geld wirklich als Mittel zum Zweck. Ja. Wobei man auch sagen muss, das muss ich jetzt auch deutlich mal klar sagen, also die Unterschiede zwischen Reich und Arm, gerade in der Bay Area in San Francisco, sind schon wirklich auch brutal. Also wir sind da an Zeltdörfern vorbeigefahren, wo dann Leute in ihren Zelten leben und ich habe gesagt, wow, das sind Obdachlose. Und dann sagt er zu mir, nee, das sind keine Obdachlosen. Das sind Leute, die halt, die alle einen Job haben, aber die nicht so viel verdienen, dass sie sich eine Wohnung leisten können. Die haben dann zwar Hightech-Zelte mit Solaranlagen, aber die leben in einem Zelt. Also das ist schon auch, das ist schon so ein bisschen die Kehrseite. Ja,
ja sehr, sehr interessant, Vince. Was hast du denn Neues für dieses Jahr geplant?
Sehr, sehr viele Podcasts, natürlich. Ja, also es ist schwierig. Also es ist schwierig natürlich, wenn man, ich sage das auch im Prioritätenvortrag, weil ja die Leute alle jetzt sagen, ja, wir machen online und wir machen Homeoffice und wir machen Zoom-Konferenzen. Das ist zwar irgendwie eine gute Übergangsphase, aber ich sage auch ganz klar, ich merke das am eigenen Leib, ich halte ja auch immer mal wieder Vorträge über Zoom, dass dieser menschliche, zwischenmenschliche Kontakt, der ist nicht ersetzbar. Und ich kenne auch keinen einzigen Kollegen, der irgendwelche Formate entwickelt, die gleiche Intimität erzeugen wie eine Veranstaltung face-to-face. Also das muss man einfach auch klar sagen, dass wir sind Steinzeitmenschen und wir wollen uns spüren, wir wollen uns in die Augen gucken, wir wollen uns riechen. Das ist schon was, was mir sehr, sehr abgeht, was den Leuten auch wahnsinnig abgeht, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir, wenn diese Corona-Pandemie irgendwann mal vorbei sein sollte, dass man wieder rausgeht aus den Homeoffices und wieder sich physisch trifft und eben nicht nur einmal die Woche montags morgens, sondern dass man, das ist meine feste Überzeugung, dass Kreativität nur dann entsteht, wenn Leute sich in der Kaffeeküche treffen, wenn man sich in der Kantine trifft, wenn man abends ein Bier trinken geht und dann über das Projekt redet. Und das kannst du durch Zoom-Konferenzen nur bedingt ersetzen. Du hast mich nach Projekten gefragt. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann wieder losgeht. Bis dahin versuche ich mich halt mit in so wunderbaren Formaten wie eurem mir die Zeit totzuschlagen.
Nicht nur zu totschlagen. Bewundernswert finde ich deine Aussage im Buch, Künstler werden immer einen Weg finden, ihre Kunst auf die Bühnen zu bringen. Welche Möglichkeiten siehst du denn da?
Ja, vielleicht zu viel aus dem Fenster gelehnt. Das heißt, ich habe mich jetzt gerade selbst widersprochen, glaube ich, oder?
Nein, würde ich nicht sagen, aber es wird ja immer einen Weg sicherlich finden.
Du hast mich jetzt nach Projekten gefragt. Also ich versuche gerade eine Dokumentation, ein Doku-Format zu planen, das man dann vielleicht auch irgendwann mal im Fernsehen sehen wird. Das ist noch ganz am Anfang. Ich sage auch nicht, worum es geht.
Ja.
Aber vielleicht ist es so, dass ich in 2 Jahren mit dieser Fernsehdokumentation auch wieder einen neuen Weg entwickelt habe. Dann würde ich natürlich rückblickend sagen, Corona hat sich für mich dann doch irgendwie gelohnt. Aber wie gesagt, also es ist schon sehr hart erkauft, gerade in der kreativen Szene, aber es gibt Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt wieder ein bisschen mehr im Fernsehen machen kann, wäre das vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, was würdest du denn gerne ändern, wenn du Bundeskanzler wärst? Im September sind ja Bundestagswahlen. Das wäre ja passend zu gerade deiner Antwort.
Du kannst ja eigentlich als Bundeskanzler in Deutschland gar nicht so viel ändern, oder? Das ist, also Frau Merkel kann das, aber...
Ja, sie ist ja auch Physikerin.
Also was mir in Deutschland, ich glaube, was jedem irgendwie auf den Nerv geht, sind diese wahnsinnigen Regelungen, Verordnungen, diese Bürokratie, die ja auch nicht entstanden ist, damit man Risiken vermeidet, sondern damit irgendwelche Bürokraten Arbeit haben. Mhm. Und also natürlich macht einiges Sinn, aber wir wissen alle, ich habe jetzt eine GmbH gegründet und da einen bis ich jetzt eine Steuernummer habe. Ich warte seit Wochen auf eine Steuernummer. Ich bin jetzt mit einer Bank, ich sage nicht welche, seit Wochen im Gespräch, dass die mir mein Online-Banking freischalten. Und es liegt nicht an den Sachbearbeitern, sondern es liegt an diesem ganzen juristischen, formalen Kram, dass diese Sachen so wahnsinnig verlangsamen. Und ich glaube, wenn es dann wieder mal irgendwann mal losgeht nach Corona, das wird nicht passieren, aber eigentlich müsste man als Regierung, egal wer das jetzt wird, nächstes Jahr oder dieses Jahr, müssen hingehen und würden sagen, wir setzen einfach mal ein Drittel oder die Hälfte aller von diesen Verordnungen setzen wir aus, um die Leute schneller und wieder flexibler machen zu können, damit wieder möglichst schnell der Laden losgeht. Aber das wird leider nicht passieren.
Ja, danke. Welche 3 Tipps hast du denn zum Schluss für Führungskräfte in Sachen Herausforderungen?
Also mein erster Tipp ist, dass Sie natürlich einen Vortrag von mir angucken sollten.
Ich füge eins an, 1a, 1b wäre dann das Buch auf jeden Fall kaufen.
Das Buch natürlich kaufen. Und dann gibt es eigentlich nichts mehr, was Sie nicht, wie Sie schlecht gerüstet sind.
Ja. Das ist klasse. Vince, herzlichen Dank. Ich finde ein witziges und zugleich informatives Buch, das zeigt, dass bei einem Business-Neustart in einem anderen Land alles seine Zeit auch braucht. Und ich muss persönlich sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich musste aber mit dem Buch teilweise pausieren, da ich Atemnot von so vielem Lachen bekommen habe. Ich musste kurz aussetzen, aber es hat wirklich geholfen. Du hältst in den nächsten Tagen von uns ein kleines Paket mit dem Hidden Candidates Kaffeebecher und darauf steht, du bist wertvoll. Also vielen Dank.
Dankeschön.
Und wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen Sie es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos zu Vince Ebert im Blog hiddencandidates.com. Bis dahin alles Gute. Tschüss, goodbye, Vince Ebert und vielleicht bald hello again.
Danke, ciao.
Ja, tschüss, Thomas, auch noch dabei.